Ich denke, wir nehmen uns ja dann am Ende noch ein bisschen Zeit, wo wir nochmal Fragen auch austauschen können oder Fragen stellen können, so würde ich sagen. Das ist ja schon ein spannendes Thema, wo auch viele Fragen aufstehen, wo ich auch viele Fragen noch habe, ja, Tag des Herrn. Aber nicht alles beantwortet uns die Bibel, das ist das Problem dabei. Und ich möchte eigentlich nur das weitergeben, was ich auch in der Bibel von dir dann finde. Und mit Spekulationen, ich habe es vorhin schon gesagt, da halte ich mich eigentlich relativ zurück. So, Teil 2. Jetzt gehen wir mal in den zweiten Thessalonicher Brief rein. Ja. Der Apostel Paulus ergreift es in seinem zweiten Brief, dieses Thema Tag des Herrn, noch einmal auf. Man könnte sogar meinen, im zweiten Brief ist es so das Zentrale, das Hauptthema eigentlich. Aber jetzt mehr in der Beziehung zur Gemeinde und auch in der übrigen Bedeutung. Und ich lese zunächst mal diese Verse, über die ich sprechen möchte. Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre, dass euch doch niemand auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, dass nur bis der, welcher jetzt aufhält, beseitigt wird. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihm, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans geschieht, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Soweit unser Text. Warum musste jetzt Paulus dieses Thema nochmal aufgreifen? Er hat doch bei der Gemeindegründung in der Gemeinde schon darüber gelehrt. Er hatte den ersten Thessalonicher Brief geschrieben und jetzt fühlt er sich genötigt, dieses Thema noch einmal aufzugreifen. Paulus war dieses Thema irgendwie wichtig gewesen und das nochmal gesondert herauszuarbeiten. Die Ankunft unseres Herrn und unsere Vereinigung mit ihm. Er schreibt im Vers 1, wir, also hier sind wieder die drei, Paulus, Silvanus und Timotheus, die mit dahinter stehen, hinter dem Ausgesagten, bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Also darum geht es, um diese Ankunft Jesu und unsere Vereinigung mit ihm, also die Entrückung. Paulus sagt jetzt, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern lasst, noch erschreckt werdet. Was war da denn los gewesen? Was hat sie erschreckt? Was hat sie erschüttert? Verwirrung vielleicht über die Wiederkunft Jesu und über die Vereinigung mit ihm. Paulus hat das doch erklärt, geklärt. Schon im ersten Brief hat er darüber gesprochen. Aber dann war anscheinend ein neues Problem, eine neue Gefahr aufgetreten, denn er schreibt weiter, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Das heißt, also so stelle ich mir das vor, in der Gemeinde tauchten plötzlich Gerüchte auf, Christus ist gekommen und ihr wart nicht dabei. Stell dir mal diesen Schreck vor. Jesus war da und du Dich hat er nicht mitgenommen. Könnt ihr euch diese Enttäuschung vorstellen? Das löst natürlich Verwirrung auch in der Gemeinde aus. Da haben Menschen von ganzem Herzen mit Jesus gelebt, sind ihm nachgefolgt, ja, haben Zeugnis gegeben, haben mit Jesus gelitten auch, haben missioniert in dieser Zeit, verkündigt. Und jetzt? Soll das alles umsonst gewesen sein? Mit welchen Schrecken müssen die da in dieser Zeit und in welcher Verwirrung da gelebt haben? Weil ihr mir das so nachempfinden könnt. Ich hatte euch ja vorhin erzählt von so einem Kind, ne, das nach Hause kommt, das so gelehrt worden ist, ganz stark. Es gab ja solche Zeiten auch der Erweckung, wo diese Wiederkunft Jesu ganz stark vor Augen war, wo man natürlich auch seinen Kindern davon erzählt hat. Aber dann kommst du als Kind nach Hause und erlebst so eine Situation. Wie konnte sich so eine Meinung in der Gemeinde verbreiten? Wie konnte diese Gläubigen so erschüttert werden, so verunsichert werden? Ja? Und wenn wir in den Text hineinschauen, dann entdecken wir drei mögliche Wege, die Paulus hier nennt. Er sagt, durch Geist, durch Wort oder durch Brief. Man hat sich also bei dieser ganzen Irreführung auf prophetische Geistesmitteilungen oder auf mündliche bzw. schriftliche Äußerungen berufen, als wären sie von Paulus. Als stammten diese Informationen von Apostel Paulus. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, Geist, das meint also so diese prophetische Rede. Hier haben wir es wahrscheinlich mit Missbrauch auch von Prophetie zu tun. Hier maßt sich Prophetie an, eventuell Lehre auch zu vermitteln. Lehre über die Bibel hinaus, und das führt zur Verwirrung. Die Gabe der Prophetie ist eine ganz wunderbare, wichtige Gabe in die Gemeinde hinein, die Gott geschenkt hat. Ja? Ich möchte sie nicht missen, auch nicht vernachlässigen. Aber sie muss geprüft werden. Prophetie muss geprüft werden am Worte Gottes. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst tauchen Probleme auf. Paulus hat schon im ersten Brief geschrieben, den Geist löscht nicht aus. Weissagung verachtet nicht. Ja, das wollen wir nicht. Den Geist auslöschen nicht, Weissagung auch nicht verachten. Aber da schreibt weiter, prüft alles. Das Gute haltet fest. Das ist wichtig. Nicht alles ablehnen, nicht alles niederdrücken, was der Geist wirken will, sondern prüfen. Das ist der richtige Umgang. Prüfen und das Gute behalten. Wir beschäftigen uns ja lieber gern mit den Unguten, ja, hacken darauf herum. Aber Paulus sagt einfach, das könnt ihr beiseite lassen. Das Gute behaltet. Prüft, weil es können auch Dinge dazu oder hineinkommen, die nicht von Gott sind. Wir sind alle Menschen, wir sind alle fehlbar. Und auch wenn wir vom Geist Gottes inspiriert sind, bleibt trotzdem unsere Persönlichkeit noch erhalten. Ja? Bei manchen kommen seelische Dinge mit hinein. Manche denken sich eigene Sachen noch dazu oder wollen noch mal mehr was verständlich machen über dem, was der Geist Gottes inspiriert, eigentlich hinaus. Prüft und das Gute behaltet. Das Gute ist das, was von Gott kommt. Ja? Wisst ihr, ja? Habt die Bibel gelesen. Das Gute ist das, was von Gott kommt. Biblische Lehre wird nur durch das Wort Gottes gebildet oder nur durch die Bibel vermittelt, nicht durch Prophetie. Prophetie kann ergänzen, Prophetie kann bestätigen, Prophetie kann auf etwas aufmerksam machen, aber das Wort Gottes ist letztlich das Maß aller Dinge. Daran muss ich Prophetie immer wieder prüfen lassen. Wenn sich Prophetie verselbstständigt, ja, dann wird es gefährlich, dann wird es zum Problem, dann gibt es Verwirrung und hier wahrscheinlich auch in dieser jungen Gemeinde. Paulus sagt, lasst euch nicht verwirren. Lasst euch nicht erschrecken, erschreckt nicht. Geist war das. Paulus sagt ein zweites durch Wort. Und das meint jetzt zum Beispiel die Predigt oder irgendeine andere Art von Wortverkündigung, Andacht, wie auch immer. Und Wortverkündigung, das ist etwas ganz Wichtiges, etwas Zentrales im Gemeindeleben, in der Gemeinde. In Römer 10 führt Paulus das aus, der Glaube kommt aus der Predigt, ja. Das ist die Wortverkündigung, die ganz, ganz wichtig und zentral ist. Die Predigt formt den Glauben. durch ihre Inhalte. Aber wichtig ist, dass die Predigt aus dem Wort Gottes herauskommt. Wenn die Predigt nicht mehr aus dem Wort Gottes herauskommt, sondern andere Dinge beinhaltet, wie Philosophie, Fantasien oder auch Tradition, dann wird auch der Glaube der Hörer dadurch eher deformiert. Ja. Verzeihung. Und deshalb haben wir Verkündiger, stimmt Samuel, auch eine große Verantwortung. Eine große Verantwortung. Als Gott mich berufen hat, ein Bibelvers, was er mir damals ganz bewusst gemacht hat, hineingesprochen hat in mein Leben, predige das Wort. Das, was Paulus später an Timotheus schreibt, ja, predige das Wort. Und wer mich kennt, weiß, ich bin nicht der große Geschichtenerzähler. Ja. Paulus hat mir aufs Herz, Gott hat mir aufs Herz gelegt, Gottes Wort zu predigen. Immer wieder Gottes Wort. Und wir als Verkündiger haben da eine große Verantwortung. Eine große, ja, wie soll ich sagen? Nicht jeder, der reden kann, hat auch was zu sagen. So will ich es mal sagen, ganz salopp ausgedrückt. Nicht jeder, der reden kann, hat auch schon was zu sagen. Jakobus sagt zum Beispiel, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Hast du das gewusst, Samuel? Ja. Werdet nicht viele Lehrer. Warum? Ist doch ein schöner Job, oder? Da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Paulus bezieht sich da damit ein. Er sagt wir, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Werdet nicht Prediger, nur weil ihr auch mal was sagen wollt. Ja. Jakobus sagt, wir haben umso größere Verantwortung. Warum? Weil der Glaube dadurch geformt wird. Gesunde Predigt führt zu gesundem Glauben. Einseitige Predigt führt zu einseitigem Glauben. Überbetonte Predigt, auch das gibt es ja hin und wieder, führt zu überbetontem Glauben oder unrealistischen Glauben. Kritische Predigt führt zu einem kritischen Glauben. Du schaust überall und suchst die Kritik, auch da. Ich könnte euch fast zu jedem Predigtstil auch Namen nennen, aber das mache ich nicht. Ja? Paulus sagt, glaubt nicht jeden, der redet, prüft. Prüft. Glaubt auch mir nicht übrigens, ja, wenn die Sachen, die ich sage, nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Es spielt keine Rolle, ob ich hier vorne stehen darf oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob ich Pastor oder Pfarrer bin. Wenn ich das, was ich predige, oder jeder, der predigt, das nicht übereinstimmt oder nicht im Wort Gottes gegründet ist, ja, da es ein Fundament hat, dann habe ich keinen Anspruch darauf, dass meine Verkündigung angenommen wird. Wir müssen die ganze Wahrheit verkündigen. Und der Apostel Paulus, er konnte von sich sagen, ich habe nicht zurückgehalten, Apostelgeschichte, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das hat der Apostel Paulus in Ephesus, den Ältesten, beim Abschied gesagt. Er hat gesagt, ich habe kein verkürztes Evangelium gepredigt, keine verkürzte Botschaft, sondern, und auch nicht einseitig, ja, nur eine Seite betont, sondern den ganzen Ratschluss Gottes. Und Paulus sagt nun zurück zu unserem Text, lasst euch nicht erschüttern, lasst euch nicht verunsichern, wenn solche Prediger auftreten, wenn der Inhalt der Verkündigung nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, braucht ihr nicht darauf zu achten, sagt er. Dann könnt ihr es einfach links liegen lassen, sondern nur das Gute sollt ihr behalten. Und da können sie noch so bekannt sein, ihr Lieben, da können sie noch so gut oder so oft im Internet auftreten, im Fernsehen auftreten, wenn das, was verkündigt wird, nicht mit dem übereinstimmt, was das Wort Gottes sagt, dann ist es nichts wert. Das Wort Gottes muss, die Verkündigung muss geprüft werden am Wort Gottes. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir als Gläubige die Bibel so gut kennen. Deshalb Bibellesen mit Gewinn, dass wir uns da immer mehr hineinlesen und wissen, was Gott sagt. Ein Gespür kriegen auch, schon im Ansatz erkennen, ist das gut und ist das richtig, kann das überhaupt sein? Ein Unterscheidungsvermögen auch. Die Gläubigen in Thessalonik hatten doch keine Bibel, wie wir sie haben. Wisst ihr ja. Und ob sie recht viele Schriften aus dem Alten Testament zur Verfügung hatten, bezweifle ich auch. Aber sie hatten die Überlieferung der Apostel. Darauf bauten sie ihre Lehre. Die Lehre beruht auf die Apostel und auf Jesus. Auf das, was, oder umgedreht in der Reihenfolge natürlich, aber das, was sie weitergegeben haben. Ja? Und darauf konnten sie sich verlassen. Und Paulus sagt hier, es gibt noch einen dritten Weg, der euch verunsichern könnte oder dazu beigetragen hat, durch Brief. Und das meint jetzt so die ganze Sache der Literatur, die Medien, schriftlichen Dinge. Damals in der Zeit, die Briefe des Apostels Paulus, sie waren hochgeschätzt in den Gemeinden. Ja. Sie waren begehrt, hoch angesehen. Und jetzt sind da Leute gewesen, ja, die wollten auch mal so einen Brief in der Hand haben. Oder wollten auch mal zu denen gehören, die sagen können, ich habe einen Brief vom Apostel Paulus. Ja, hier, schau. Und so sind in dieser Zeit, im ersten Jahrhundert, in der das Neue Testament auch entstanden ist, schon viele sogenannte Pseudobriefe entstanden. Forschungen haben bis heute 40 Evangelien zum Beispiel entdeckt. Ja, also 10-mal so viel, als wir in der Bibel verfasst sind. Da gibt es ein Kindheitsevangelium, ein Thomas-Evangelium, ein Petrus-Evangelium. Und das mussten jetzt die Gemeinden unterscheiden. Und auch die Apostel, als die dann Briefe schrieben, gab es viele Pseudobriefe. Eine ganze Anzahl ist noch erhalten. Oder einige Teile davon. Ihr kennt zum Beispiel die neuen testamentlichen Apokryphen. Ja? Die Apokryphen, sie sind solche Pseudobriefe. Untergeschobene Pseudobriefe. Und das war damals, als die Bibel entstanden ist, ein ganz schwieriger Prozess, das herauszufinden, als das Neue Testament entstanden ist, so muss ich sagen. Und da haben sie folgende zwei Kriterien aufgeführt. Erstens, es mussten von Ohren und Augenzeugen sein, also die erste Generation. Und diese Schriften mussten in der Mehrzahl der damals bestehenden Gemeinden anerkannt sein. Und das waren die zwei Kriterien, nachdem sie dann das Neue Testament zusammengestellt haben. Da konnte nicht einfach jemand kommen und sagen, ich habe hier auch noch etwas Interessantes oder was ich gut finde. Ja, nein, Zeugen waren dafür notwendig und so fügte sich das Neue Testament zusammen. Und ich bin mir sicher, letztendlich hat Gott darüber gewacht, was kommt hinein und was nicht. Aber schon, wie gesagt, zur Zeit Paulus, zu der Zeit, wo das Neue Testament verfasst wurde, begannen da die Probleme. Und jetzt tauchte da vielleicht in Thessalonich auch so ein Brief auf, als sei er von Paulus gewesen. Und da steht drin, Jesus ist gekommen und ihr seid nicht dabei. Zu spät. Und Paulus sagt, lasst euch da nicht verunsichern, nicht erschüttern, solchen Unsinn schreibe ich nicht. Seht doch, am Ende des Briefes, mit welchen großen Buchstaben ich unterschreibe. Ja, das war so sein Markenzeichen, seine Auszeichnung, seine Unterschrift. Daran könnt ihr es erkennen. Mit großen Buchstaben unterschreibe ich. Und wenn wir mal überlegen, das ist auch bis heute noch ein ganz, ganz schwieriger Bereich. Briefe, wie gesagt, das meine ganzen Bereich der Medien, Literatur, was heute alles so zusammengeschrieben wird. Bei manchen Büchern denke ich, schade ums Papier. Ja. Glaubt nicht alles, nur weil es gedruckt ist. Jemand hat mal gesagt, Bücher lesen ist wie Fisch essen. Kennst du den Samuel, der das gesagt hat? Hast du bestimmt auch Unterricht gehabt. Richard Krüger hat das gesagt. Hast du nicht?
Ich weiß es nicht mehr.
Bücher lesen ist wie Fisch essen. Ja, man muss auf die Gräten achten. Sonst kannst du dran ersticken. Also, glaubt nicht alles, was gedruckt ist. Wichtiger ist, dass wir die Bibel lesen, Gottes Wort lesen. Auch nicht alles, was sich christliche Literatur nennt, ist gut und hilfreich für unser Leben. Manches davon stiftet sogar Verwirrung. Schaut, worum es geht. Entspricht es dem Evangelium? Spricht oder beinhaltet es diese schlichte apostolische Lehre, stimmt es überein mit dem Wort Gottes? Und da braucht es für uns immer wieder dieses Unterscheidungsvermögen. Unterscheidungsvermögen, das zeichnet einen reifen Christen aus. Ja. Bei unserer Nahrungsaufnahme, da sind wir ja auch wählerisch und stopfen nicht alles in uns rein. Ungeprüft alles in uns reinfordern, sondern wir schauen darauf, dass die Nahrung uns nicht schadet. Und so soll es auch bei unserer geistlichen Nahrung sein. Paulus sagt, lasst euch durch diese Dinge nicht verwirren, weder durch Prophetien, noch durch Predigten oder Verkündigung, noch durch die Medien. Das sind diese drei Dinge, vor denen Paulus warnt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht die Umstände, in denen diese Christen in Thessalonich lebten, ein Teil dazu beigetragen haben, dass der Eindruck entstanden ist, wir befinden uns in dieser Zeit. Der Herr ist schon da. So viele schreckliche Dinge. Sie lebten ja in Verfolgung. Sie erlitten Leid in dieser Zeit. Und auch wir uns gibt es ja so, wenn wir irgendwo eine Katastrophe sehen, einen Krieg oder irgendwelche bedenklichen Entwicklungen in unserer Gesellschaft, wie schnell sind wir da dran? Oder irgendwas, wir hatten es vorhin, irgendwas passiert in Israel, ja, jetzt ist es soweit. Jesus kommt wieder. Und wie gesagt, das ist gut, dass es immer mal passiert, das hält wach, das erinnert uns wieder daran. Aber Paulus macht hier klar, euch soll es nicht verführen, euch soll es nicht verunsichern, euch soll es nicht erschrecken. Und jetzt, das ist erstaunlich, jetzt wird hier Paulus ganz klar in unserem Text, Vers 3, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn. Ah, jetzt doch, nennt er etwas. Diese Formulierung deutet darauf hin, dass Paulus jetzt klare Kennzeichen nennt. Man kann nicht sagen, nein, es sei denn, wenn dann nicht klare Bedingungen folgen oder irgend sowas, ja. Und Paulus nennt jetzt zwei Dinge. Das heißt, diese Wiederkunft Jesu und unsere Vereinigung mit ihm geschehen erst, wenn diese beiden Dinge beginnen, sich zu erfüllen. Dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart ist, der Sohn des Verderbens. Tja, was ist wohl damit gemeint? Abfall und Mensch der Gesetzlosigkeit. Also Abfall ist nicht das gemeint, was wir in die Tonne schmeißen. Ja, das wisst ihr alle. Abfallen von etwas. Von etwas abfallen. Und abfallen kann nur der, der schon dran ist. Also es geht hier nicht um Menschen, die Jesus überhaupt nicht kennen. Die überhaupt keinen Bezug zu Gott haben oder wie auch immer. Sondern abfallen kann nur derjenige dran sein. Dran an Gott, dran an Christus. Dieses Wort könnte auch mit Abtrünnigkeit oder eine bewusste Abkehr von Christus übersetzt werden. Apostasia ist hier der griechische Begriff dafür. Abfallen vom lebendigen Glauben kann nur der, der mit Christus auch gelebt hat, der mit Christus verbunden war. Und wenn wir uns das alles so anschauen, ja, wir wünschen uns Erweckung. Wir beten für Erweckung, stimmt's? Immer wieder. Wir wünschen, dass noch viele Menschen zum Glauben kommen. Dass Erweckung geschieht, auch hier in unserer Gegend. Die Realität ist, auch heute, die Gemeinde Jesu wächst eigentlich mehr denn je in unserer Zeit. Ja? Die Gemeinde Jesu wächst, wird größer. Und wir haben immer noch den Auftrag, geht hin. Immer noch beruft Gott Menschen in die Mission. Und heute geht es mit größerer Geschwindigkeit als je zuvor. Mit den Möglichkeiten, die wir heute zur Verfügung haben. Aber dennoch, die Bibel spricht in der letzten Zeit von einem verstärkten Abfall. Warum? Weil auch die Verführung zunehmen wird. Wenn ihr mal eure Bibel lest und darauf achtet, wovor Jesus am meisten warnt im Blick auf das Ende der Zeit. Er warnt am meisten vor Verführung. Neben Gleichgültigkeit und Lauheit, diese Dinge auch, ja. Aber am meisten warnt er vor Verführung. Bleiben alle dran? Erreichen alle das Ziel? Das war auch schon damals die Frage bei den frühen Gemeinden. Bleiben alle treu? Glaube beinhaltet Treue, ja? Schon im Begriff ist diese Treue mit dabei, wenn ich von Glauben spreche. Ich habe einmal von Forschungen gehört oder gelesen, weiß ich nicht mehr ganz genau, wo man untersucht hat, wie viele von denjenigen, die einmal die Hand gehoben haben oder sich für Jesus entschieden haben, wie viele nach 10 Jahren oder einem Abschied von 10 Jahren treu geblieben sind, dran geblieben sind. Und es war augenöffnend, erschreckend war das gewesen. Natürlich kann das nur eine grobe Richtung sein, der kann das je messen oder richtig überprüfen, aber trotzdem war das sehr interessant für mich. Ich weiß auch nicht genau, wie sie das gemacht haben. Jedenfalls haben sie die Zeit von Charles Finney untersucht, ein von Gott gesegneter Prediger gewesen damals in seiner Zeit. 1824 hat er begonnen, öffentliche Evangelisation, Freiversammlungen, wo über 100.000 Menschen durch ihn zu Christus gefunden haben, hat er veranstaltet. Und Forscher haben dann einen Zeitraum von 10 Jahren betrachtet. Und was meint ihr, wie viele sind treu geblieben? Wie viel?
10%.
Na, das ist niedrig. Es sind nach 10 Jahren 50% treu geblieben. Es waren doch mehr, als wir vermuten würden. Das ist schön. Aber, und das habt ihr dann weitergemacht bei allen so größeren Evangelisten, mir ist aufgefallen, je später die Geschichte, je weiter die Geschichte fortgeschritten war, umso kleiner war der Prozentsatz. Ja? Umso kleiner ist dieser Prozentsatz, die treu geblieben sind. Zum Beispiel bei Billy Graham, auch eine ganz bekannte Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts. Bei seinen er hat sogar Buch geführt über seine Evangelisationen, bei denen, die eine Entscheidungskarte, muss da wohl so Entscheidungskarten gegeben haben, ausgefüllt haben. Und bei ihnen blieben über einen überschaubaren Zeitraum von 10 Jahren nur noch 10-25%. Je nach Kultur und Land war das noch ein bisschen unterschiedlich, aber da waren es schon nur noch 15-25% treu. Und auch ein großer Afrika-Missionar, Reinhard Bonnke, kennt ihn jemand von euch, in den Freigemeinden ist er sehr bekannt, er wurde mal darauf angesprochen, wie viel bleiben denn bei deinen Evangelisationen, Tausende von Leuten, die dazukommen, wie viel bleiben denn wirklich? Und er sagt, das ist ja gerade das, was mein Herz bricht, dass so viele auch wieder weggehen. Es fallen viele wieder ab und das macht uns traurig, aber das ist auch schon in der Bibel erkennbar. Jesus spricht schon davon. Er spricht von diesem Gleichnis mit dem vierfachen Ackerboden. Ja. Habt ihr das alle auf dem Schirm? Wisst ihr, wie viel Prozent da bleiben? Wie viel? 25%. Du sagst vielleicht, okay, das, was auf den Weg gefallen ist, das zählt ja nicht. Die haben ja dann Jesus nicht angenommen. Ja. Dann bleibt trotzdem noch ein Drittel. Ein Drittel, was treu bleibt. Zwei Drittel fallen wieder ab. Ja, er spricht davon, von diesen Bedingungen, die verschiedenen Bedingungen. Das eine wird erstickt, das andere vertrocknet. All diese Dinge. Ich will jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber das zeigt uns doch, das führt uns doch vor Augen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass derjenige, der einmal angefangen hat, auch dran bleibt, treu bleibt. Und auch wir, wenn wir in unser Umfeld hineinschauen, wie viel kennen wir von Menschen, die einen guten Anfang mit Jesus gemacht haben? Sind sie alle noch dabei? Ihr Lieben, es kommt auf die Treue drauf an. Nicht der Anfang wird belohnt, sondern das Ende. Immer wieder, und das ist ein ganz großer Wert, der viel zu wenig Beachtung bekommt. Auch in unserer Zeit, Treue, Verbindlichkeit, dranbleiben, festhalten, gerade dann in Zeiten, wo es eng wird. Ich glaube, auch die Christen werden in unserer Zeit viel zu wenig darauf vorbereitet. Vielleicht lehne ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber es wird oft viele schöne Seiten gezeigt und gepredigt und Halligalli und ne? Schaut mal in die Offenbarung, in die Sendschreiben, was Jesus sucht in den Gemeinden, was er sehen will, worüber er sich freut, was Beachtung findet. Das ist Treue, das ist Durchhaltevermögen, das ist Dranbleiben, auch dann, wenn es eng wird. So, jetzt muss ich aufpassen, dass wir nicht überziehen oder ich predige hier. Treue. Und jetzt sagt Paulus zum Ende hin, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es darum gehen, diese Treue zu bewahren. Denn es wird einen Abfall geben. Ja, der Abfall wird kommen. Und ich wiederhole, abfallen kann nur, der da dran ist. Und darum sollten auch wir wachsam sein in unserer Zeit, in schwierigen Zeiten. Geht es um Treue. Mein Eindruck ist ja, in unserer Gesellschaft, wir sind ja jetzt nicht so sehr von Verfolgung und irgendwelchen anderen Widrigkeiten herausgefordert, ja, dafür da Jesus absagen würden, sondern in unserer Gesellschaft ist es mehr so dieser Materialismus, Wohlstand, Akzeptanz, Ablenkung, wie auch immer, Gleichgültigkeit, die uns eher wegziehen von unserem Herrn. Aber am Ende wird es um diese Entscheidung gehen. Sagt Paulus, Christus oder Antichristus? Antichristus, dieser Begriff, kommt hier in diesem Text nicht vor. Den finden wir dann bei Johannes. Hier wird er Sohn des Verderbens oder auch Mensch der Sünde genannt. Um diese Person, die hier beschrieben wird, näher zu analysieren, da könnte man jetzt in die Offenbarung reinschauen, oder auch bei den Propheten. Prophet Daniel besonders beschäftigt sich damit. Aber die Gläubigen in Thessalonich, wie gesagt, die hatten ja wahrscheinlich alle das nicht. Die hatten bloß diese Briefe von Paulus hier vor Augen. Und so bleiben, versuchen wir auch mal dabei zu bleiben. Wichtiger für uns als Gläubige, als Christen zu wissen, diese Seite des Antichristen, von der Paulus hier spricht, bevor diese offenbart wird, kommt der in einer anderen Art und Weise, nämlich verführerisch, täuschend. Da auftreten. Wisst ihr, dass der Teufel auch Zeichen und Wunder tut? Er tritt auch als der auf, der scheinbar alle Konflikte lösen mag, so wenn ich das Wort richtig verstehe. Ja? Antichrist ist ja auch eine Bezeichnung, die man übersetzen könnte mit gegen Christus oder nicht nur gegen Christus, sondern auch anstelle Christus, ja? Anstatt Christus. Er tritt auf als der, der retten könnte. Aber den wird Jesus beseitigen mit dem Hauch seines Mundes, sagt Paulus. Vernichten, Vers 8. Und jetzt aber nochmal zu der Bedeutung der Gemeinde. Paulus sagt, betreffs der Entrückung der Gemeinde, achtet auf diese Entwicklung und lasst euch nicht verführen. Und jetzt führt Paulus im Weiteren aus, es gibt etwas, was dieses Offenbarwerden des Bösen, Offenbarwerden des Antichristen aufhält. Vers 6 plus 7. Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, und das merken wir alle, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Tja, das macht Paulus hier spannend, oder? Hätte doch glatt ansprechen können, wer es ist, was es ist. Was er zurückhält, macht er nicht. Und da wird auch immer wieder spekuliert. Ich sage euch meine Meinung, okay? Was ich denke. Das muss jetzt nicht unbedingt stimmen, aber ich möchte so ein bisschen einen Einblick geben, das, was ich denke. Das, was das Offenbarwerden zurückhält, dieses Bösen, das muss erst weg sein, sagt Paulus. Und er spricht zunächst von dem neutralen Was und der nächsten Aussage von dem Der. Ja? Was oder der, wer oder was kann das Offenbarwerden des Antichristen aufhalten? Das ist die Frage. Und der Antichrist, er hat ja satanischen Ursprung. Also er bezieht seine Kraft aus dem geistigen, ja, aus dem geistigen Bereich. Und das kann nicht mit menschlichen Dingen zurückgehalten werden, aufgehalten werden, nicht durch politische Sachen oder militärische Dinge. Es muss etwas sein, was stärker ist, was ihn aufhalten kann. Und schaut, der einzige Faktor in dieser Welt, dieser Erde, der so eine Wirkung hat, ist die Gemeinde Jesu, der Leib Christi. In der Gemeinde wohnt Jesus selbst. In der Gemeinde wirkt der Heilige Geist, die Kraft Gottes. Wenn die Gemeinde nicht wäre, wäre diese Welt, darf ich es mal so sagen, schon lange zum Teufel gegangen. Wenn die Gemeinde nicht wäre, wäre die Welt schon lange zum Teufel gegangen. Die Gemeinde hat einen bewahrenden Charakter. Auch das sagt Jesus. Ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, ihr sollt das Licht sein, gebt euch mal Mühe. Sondern er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Selbst in einem noch so stockdunklen Raum, wenn du eine kleine Kerze anzündest, das Licht, das eher die Dunkelheit kann, das Licht nicht ersticken. Es strahlt in seinem Bereich, in seinem Umfeld, es macht hell. Warum? Das Licht hat eine ganz andere Qualität. Und so auch die Gemeinde. Wir denken manchmal so klein und unscheinbar von der Gemeinde. Wir sollten die Gemeinde mehr aus göttlicher Sicht betrachten, was sie für eine Aufgabe und für eine Wirkung hat in dieser Welt. Und solange die Gemeinde auf dieser Erde ist, kann es hier nicht total finster werden. Glaubt ihr das auch? Solange die Gemeinde auf dieser Erde ist, kann es nicht total finster werden. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Salz hatte im Altertum nicht nur eine würzende Funktion für die Speisen, sondern auch eine konservierende Funktion, eine haltbar machende Funktion. Ja? Wenn das Salz weg war, dann setzte die Fäulnis sehr schnell ein. Wenn die Gemeinde von dieser Erde weggenommen wird, dann wird die Fäulnis überhand nehmen. Der Tag des Herrn. Und da greifen die Ereignisse ganz eng aneinander. Das Offenbarwerden des Antichristen ist erst möglich, wenn die Entrückung der Gemeinde erfolgt ist. Aber die Gemeinde andererseits wird schon den Ansatz des Offenbarwerdens miterleben. Jesus sagt mal in Lukas 21, Vers 28, wenn aber diese Dinge anfangen, hört her, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, und er spricht da von den Dingen der letzten Zeit, von den Zeichen der Zeit, wenn die Dinge anfangen zu geschehen, blickt auf oder hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Genau. Das ist das Ziel, das ist der Sinn, und da wollen wir dabei sein, stimmt's? Und so ist mein momentaner Erkenntnisstand, jetzt gebe ich zu, der ist immer mangelhaft, wird sein, dass die Gemeinde die anfängliche Zeit der Verführung noch miterleben wird, wo der große Abfall beginnt, aber der Höhepunkt, dann wo das Böse richtig sichtbar wird, offenbar wird, massiv zuschlägt, ja, wo die Bremsen des Bösen gelöst werden, weil die Gemeinde davon ist, ja, das werden wir, die wir bei der Entrückung dabei sind, nicht miterleben, diese schlimmsten Ereignisse. Wir warten nicht auf den Antichristen, ihr Lieben. Wir warten, dass unser Herr wiederkommt. Stimmt das? Ja. Und solange der Teufel die Gelegenheit hat, kämpft er gegen die Gemeinde. Weil das ist ihm ein Dorn im Auge. Das ist das, was es zurückhält. Er weiß genau, was für Stellen wer die Gemeinde hat. Viel besser als mancher von uns. Und er wird versuchen, ihr zu schaden. Gerade dann, wenn er merkt, dass nur wenig Zeit noch ist. Ja? Vergleiche Offenbarung, Kapitel 12. So, ihr Lieben, dann müssen wir Gas geben. Ich bitte, haben wir es. Darf ich noch ein bisschen? 5 Minuten? Ich möchte gerne einen Beitrag dazu leisten, so als Schlussappell, dass wir als gläubige Kinder Gottes vorbereitet sind in dieser Zeit, uns bewähren in dieser Zeit. Ja. Bewähren in einer Zeit, wo auch Verführung herrscht. Und da kann ich nicht nur das Angenehme predigen, sondern auch das, was uns hilft, dran zu bleiben, mit Jesus verbunden zu bleiben. Dass wir wirklich ernst machen, ernste Sache machen. Und wenn wir mal die beiden Thessalonicher Briefe mal zusammennehmen, dann erkennen wir, dass diese Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu eine ganz gefährdete Wahrheit war, die wir immer wieder hochhalten müssen. Ja? Wir sind Gottes Volk hier auf Erden, wir haben einen Auftrag und wir haben diese Hoffnung, die uns wach hält. Und da gibt es zwei Gefahren. Wir können einerseits uns mehr mit den Dingen dieser Welt beschäftigen, mit unseren mit unserem Leben hier und unseren Auftrag verlieren und vergessen, dass Jesus wiederkommt. Aber wir können auch nur auf die Wiederkunft Jesu ausgerichtet sein und uns ganz zurückziehen von der Welt. Ja, also es gibt da immer so zwei Tendenzen, die man beobachten kann. Aber beides muss da sein. Wenn wir die Hoffnung, wenn wir keine Hoffnung haben, dass Jesus wiederkommt, werden wir auch nicht so aktiv evangelisieren. Uns fehlt die Liebe und auch die Kraft für unseren Dienst hier und jetzt. Und der Teufel wird immer versuchen, diese Wahrheit der Wiederkunft Jesu zu verdunkeln. Sie beiseite zu drängen, zu verschieben. Und darum nimmt sich Paulus in diesen beiden Briefen so viel Raum, um diese Dinge zu betonen, weil der Feind Gottes sich genauso viel Raum und Zeit nimmt, ja, sie zu verdunkeln und anzugreifen. Zum Abschluss noch eine sehr, sehr wichtige Aussage im Vers 10. Mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Diejenigen, die verloren gehen, haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Die Liebe zur Wahrheit müssen wir behalten, unbedingt. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und die Summe des Wortes Gottes ist die Wahrheit. Und deshalb Bibel lesen mit Gewinn. Ja, immer wieder Werbung machen dafür. Hier geht es nicht darum, um Recht zu haben, sondern wir kultivieren unsere Liebe zur Wahrheit, unsere Liebe zum Worte Gottes. Dass wir immer mehr erkennen, was Gott möchte, was Gott auf seinem Herzen hat und dass sie immer mehr auch diese Wahrheit in unserem Leben Anwendung findet. Die Liebe zur Wahrheit, die uns auch in dieser Hoffnung und in dieser Erwartung hält, Jesus kommt wieder, unser Herr kommt. Wie auch hier das bei den Gläubigen in Thessalonich zu erkennen war, die mit ganzem Herzen auf den Herrn warten, die werden auch bereit sein, wenn er wiederkommt. Davon bin ich überzeugt. Manchmal machen wir uns ja unsere Gedanken, werde ich bereit sein, werde ich genügen, stimmt bei mir alles. Ich glaube, wenn du mit ganzem Herzen auf deinen Herrn wartest, dann bist du auch bereit. Amen.